Ich darf auch alle herzlich begrüßen zu dem zweiten Vortrag in unserer kleinen Reihe. Und ihr seht, es geht heute Nachmittag um Kommunikation in der Ehe. Und die Bibel hat eine Menge zu diesem Thema zu sagen. Sie ist zwar kein modernes Lehrbuch über Kommunikation, da müsst ihr Schulz von Thun lesen oder solche Leute, die dazu mehr geschrieben haben, aber ich glaube, dass die Bibel sehr wichtige Dinge sagt, und ich habe hier aufgeschlagen Jakobus Kapitel 1, Vers 19, und vielleicht können wir das zusammenlesen zu Beginn als Grundlage für diesen Vortrag. Da schreibt Jakobus: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Darf ich nochmal wiederholen, dass wir versuchen, das wirklich aufzunehmen? Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und es gibt ja eine Redewendung, die wir alle kennen in Deutsch. Reden ist Silber, Schweigen ist... Hat Jakobus von Schweigen gesprochen? Wir haben es extra zweimal gelesen. Ich habe euch reingelegt, ja? Glatteis bei 7 Grad plus. Schweigen ist nicht Gold, sondern Gift. Zuhören ist Gold. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Darum hat uns Gott zwei Ohren und nur einen Mund gegeben. Stellt euch vor, das wäre umgekehrt. Das könnte kein Mensch aushalten. Aber so müssen wir das im Blick auf die Ehe umformulieren. Reden ist Silber. Es muss geredet werden. Heute redet vor allem einer, ja. Und das werde ich sein. Schweigen ist gar nicht möglich. Das ist Tabu. Das geht nicht. Das ist Gift. Das zerstört alles. Zuhören ist Gold. Ich hoffe, das prägt sich besser ein. Wenn man mal so ein bisschen reingelegt worden ist, kann man sich das vielleicht noch besser merken. Lasst mich mit ein paar Vorbemerkungen anfangen. Ich möchte ein paar allgemeine Dinge sagen zum Thema Kommunikation. Schaut, dass wir reden können, ist Gabe und Aufgabe zugleich. Gabe heißt Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist geradezu ein Merkmal der Gottebenbildlichkeit, dass wir reden können. Tiere können nicht reden. Sie haben eine Art von Kommunikation, aber sie können keine Gedanken mitteilen. Ich kann Gedanken, die jetzt in meinem Schädel sind, mittels Schallwellen an eure Ohren senden, und wir kommunizieren auch jetzt beim Vortrag. Ich sehe, ob ihr leise den Kopf schüttelt. Ich sehe, ob ihr die Stirn in Falten legt. Ich sehe auch, wenn ihr einschlaft. Ja, ich sehe alles von hier vorne. Also wir kommunizieren auch jetzt während des Vortrags. Jetzt wird nochmal Kaffee geliefert. Das ist gut. Wer kriegt den? Es ist also eine Gabe, ein Geschenk, dass wir reden können. Stellt euch mal vor, wir müssten jetzt mehrere Stunden in diesem sehr schönen Raum verbringen, aber keiner von uns könnte irgendetwas sagen. Natürlich können wir mit Gestik, Mimik, Körperhaltung etwas kommunizieren. Ja? Wir können auch nonverbal, ohne Worte, ein bisschen kommunizieren. Aber wie armselig wäre das, verglichen damit, dass ich Gedanken an eure Ohren senden kann. Ihr verarbeitet das und reagiert wieder, und so können wir uns unterhalten, wir können kommunizieren, natürlich nicht während des Vortrags, aber in den Pausen. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk, ein Merkmal der Gottebenbildlichkeit, weil Gott ist auch kein stummer Götze. Die Heiden verehren stumme Götzen, aber wir glauben an einen lebendigen Gott, der redet, der auch heute Nachmittag senkrecht vom Himmel in unser Leben reden kann. So ist es eine Gabe, aber zugleich eine Aufgabe, nämlich für den von den beiden, der nicht so ein großes Mitteilungsbedürfnis hat. Die Menschen sind ja sehr verschieden. Und man sagt, dass wir Männer eher schweigsamer sind, dass wir nicht so gerne und so viel reden. Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Ja, es gibt auch Männer, die sehr großes Mitteilungsbedürfnis haben. Es gibt Frauen, die sehr still und schweigsam sind. Weiß ich alles. Aber wie das auch sei, vielleicht in eurer Ehe, das wisst ihr selber, ob einer von euch beiden mehr und lieber und öfter redet und der andere ist vielleicht mehr still. Gespräch bedeutet darum, sich mitteilen. Und ich habe das absichtlich so geschrieben mit diesem Bindestrich. Das soll heißen, ich teile nicht nur etwas mit, ich teile mich mit. Das ist wichtig in der ehelichen Kommunikation. Wenn ich zum anderen sage, hast du diese Rechnung schon bezahlt? Ja, das ist auch eine Form von Kommunikation. Aber da teile ich doch nicht mich mit, wie ich denke, was ich für gut finde, was ich für richtig halte, was ich mir wünsche, was mir wirklich viel bedeutet. Das sage ich, wenn ich mich mitteile. Und das Schweigen von sich mitteilen ist eben, das Gegenteil von sich mitteilen ist Schweigen und das bedeutet fast immer Gericht. Wenn wir die Bibel daraufhin untersuchen, stellen wir fest, wenn Gott geschwiegen hat, wenn Gott nicht mehr geredet hat im Leben von Menschen oder Völkern, es war immer Gericht. Ich gebe euch zwei Beispiele. Im Leben Abrahams hat Gott einmal 13 Jahre lang nicht geredet. So etwas fürchte ich, davor habe ich großen Respekt, dass Gott nicht mehr mit mir reden könnte, dass er mich nicht erreicht in meinem Inneren. An Gott liegt es nicht. Gott will reden, er ist ein redender Gott. Das liegt dann an mir, da sind unsere Ohren verstopft oder unser Herz nicht zugänglich. Und dann gibt es sogar ein noch krasseres Beispiel. In der Geschichte Israels hat Gott einmal 400 Jahre lang nicht mehr geredet. Von dem letzten der Schriftpropheten Maleachi bis zu dem letzten der Propheten Johannes dem Täufer, grob 400 Jahre, kein Reden Gottes. Und ihr Lieben, jetzt müssen wir das mal auf unsere Ehen runterbrechen. Wenn ein Ehepartner nicht mehr redet, wenn er schweigt, dann spielt er sich meistens unbewusst als Richter auf über den anderen. Der andere hat etwas getan, was einem nicht gefällt, oder er hat etwas nicht getan, was man gerne wollte. Und jetzt wird er gestraft, indem die Kommunikation abgebrochen wird oder Richtung Null runtergefahren wird. Und das dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht über den anderen als Richter aufspielen, schon gar nicht über den Ehepartner, sondern die Bibel sagt, Gott ist der Richter. Und wir dürfen nicht auf diese Weise den anderen strafen. Aber vielleicht sind hier Einzelne, denen das auch schon passiert ist. Meiner Frau und mir ist das am Anfang unserer Ehe, vor allem im ersten Ehejahr, ein paar Mal passiert, hauptsächlich mir. Meine Frau hat etwas gemacht, was mir nicht gefallen hat. Und dann wollte ich nicht das ansprechen. Ich dachte, dann reagiert sie nur emotional. Dann habe ich einfach geschwiegen. Und das ist Psychoterror, das legt sich ganz schlecht auf den anderen, sehr negativ. Das macht die Stimmung ganz, ganz miserabel, wenn einer von den beiden schweigt und man merkt, er will den anderen strafen. Das würde ich heute nie mehr machen, das war damals Unreife, Unbeholfenheit, Naivität meinetwegen, aber das ist keine gute Kommunikation, wenn man einfach schweigt. Gespräch bedeutet zuhören. Eben haben wir gelesen bei Jakobus, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Denn wenn wir wirklich dem anderen zuhören, wenn er redet, dann hören wir, was er sagt. Wir hören sogar, was er nicht sagt. Und noch wichtiger wird sein, wir hören, was er meint. Denn was er sagt und was er meint, ist ja noch nicht unbedingt dasselbe, was da bei mir ankommt. Gespräch bedeutet zuhören. Und das müssen Ehepaare lernen. Je besser sie das lernen, ihr lieben Ehemänner, vor allem wir Männer, je besser wir zuhören lernen, das werden unsere Ehefrauen sehr schätzen, wenn wir es lernen, ihnen wirklich zuzuhören. Jemand sagte, ein Franzose, Tournier, er sagte, die meisten Unterhaltungen auf dieser Welt sind Dialoge tauber. Als meine Frau und ich geheiratet haben in Österreich, in Kärnten, in der Heimat meiner Frau, da wurden bei der Hochzeit solche Anspiele gemacht, Sketche aufgeführt. Und ein paar junge Leute haben ein altes Ehepaar gespielt. Die haben sich irgendwas in die Haare geschmiert, dass sie ganz alt aussahen. Und die saßen am Tisch, spielten ein altes Ehepaar und redeten aneinander vorbei. Er sagte etwas zu ihr, aber sie verstand ihn nicht akustisch und sagte irgendetwas zurück und es ging dauernd aneinander vorbei. Das war lustig, alle haben gelacht, aber in der Ehe ist das überhaupt nicht lustig, wenn das aneinander vorbeigeht. Die meisten Unterhaltungen auf dieser Welt sind Dialoge tauber, da fehlt das Hören. Beide reden, aber sie reden aneinander vorbei und das darf in einer Ehe nicht passieren. Da dürfen und wollen die beiden lernen, gut aufeinander zu hören. Und noch eine letzte Vorbemerkung. Es gibt auch Hindernisse für eine effektive Kommunikation. Eins habe ich eben schon angetönt, wie die Schweizer sagen. Der eine ist sehr extrovertiert, nach außen gerichtet, trägt sein Herz auf der Zunge, redet gern, redet viel, redet schnell, redet auch manchmal zu viel. Der andere ist introvertiert. Du musst ihm jedes Wort wie ein Regenwurm aus der Nase ziehen. Kein schönes Bild, ja, aber so sagt man. Also er redet nicht viel, man muss ihn dauernd löchern. Und da unterhalten sich zwei Männer, sagt der eine zum anderen, du, ich habe schon 6 Wochen lang nicht mehr mit meiner Frau gesprochen. Was? Warum das denn nicht? Ja, ich bin ein höflicher Mensch. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Das war jetzt zufällig eine Frau, ja? Das hätte auch genauso umgekehrt sein können. Oder gestern Abend haben wir von Arnold Fruchtenbaum gesprochen, ein amerikanischer Jude, und er erzählte manchmal solche Rabbi-Witze. Vielleicht hat das der eine oder andere gehört. Und einen der besten, den ich je von ihm gehört habe, lautet so. Kommt ein Mann zum Rabbi und sagt zum Rabbi, Rabbi, meine Frau, die redet und hört nicht mehr auf. Wenn das so weitergeht, nehme ich das Gift. Sagt der Rabbi, langsam, lass mich mal mit ihr sprechen. Und geht rein zu der Frau, 1 Stunde, 2 Stunden. Nach 5 Stunden kommt der Rabbi raus und sagt zu dem Ehemann, nimm das Gift. Also ihr seht, ein bisschen Humor brauchen wir bei solchen Vorträgen, da darf man ruhig mal lachen. Manche haben ja zu Hause in ihrer Ehe nicht zu lachen, ja? Also lacht ruhig mal hier beim Vortrag, ist ja nicht schlimm. Extrovertiert, introvertiert, das ist schon ein großer Unterschied in vielen Ehen. Wie viele Ehepaare haben mir gesagt, dass es genauso ist bei ihnen. Einer ist mehr extrovertiert, redet gern, redet viel, redet manchmal auch zu viel und der andere introvertiert. Aber jetzt kommt etwas, das ist wirklich paradox. Die modernen Kommunikationsmittel, für die wir sehr dankbar sind, für die ich sehr dankbar bin, Telefon, Handy, Skypen und all diese Sachen, können doch zu einem Hindernis für effektive Kommunikation in Ehe und Familie werden. Achtung, ich bin in Baden-Württemberg, weil ich dort immer meine Autos herkriege und da bin ich in einer Autowerkstatt zur Inspektion und mittags gehe ich in ein solches Lokal, gutbürgerliches Lokal und will eine Pizza essen oder sowas und dann steht da auf dem Tisch diese Tafel, dies ist ein Ort der Kommunikation, bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop. Da habe ich gleich mein Tablet rausgenommen und dieses Foto gemacht. Ja. Ja, ich dachte, was ist denn jetzt los? Jetzt müssen die das schon auf die Tische stellen in den Lokalen. Jahrhundertelang war klar, wenn man zusammen isst, Das ist eine Zeit der Gemeinschaft, der Kommunikation. Egal bei welcher Mahlzeit, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wann immer, wenn man zusammen isst. Ihr Lieben, darum ist der Tisch das wichtigste Möbelstück einer Familie. Nicht der Fernseher, sondern der Tisch. Und zwar der Tisch, wo gegessen wird. Da gibt es Speise und Wärme. Da wird Beziehung gepflegt. Da kommuniziert man miteinander. Wenn ich zurückdenke, als unsere Kinder noch zu Hause waren, die Mahlzeiten haben wir genutzt für die Kommunikation. Ein Großteil der Erziehungsarbeit ist am Tisch geschehen. Nicht nur, dass sie nicht schmatzen sollen oder die Messer und Gabel richtig verwenden, sondern ich habe ihnen die Welt erklärt beim Essen, bei den Mahlzeiten. Wir haben geredet, da gab es keine Pausen, wo wir stumm unsere Suppe gelöffelt hätten. Nein, da wurde geredet. Und auch meine Frau und ich, wir schätzen sehr die Mahlzeiten zur ehelichen Kommunikation. Das ist so wichtig. Aber heute kann es vorkommen, da sitzt in Eckental eine Familie unter einem Dach, 5 Personen, Eltern und 3 Kinder, und alle 5 kommunizieren mit der Außenwelt gleichzeitig. Der eine ist am Handy, der nächste am Telefon, der dritte Skype, der vierte schreibt SMS und der fünfte noch irgendetwas, ja, surft im Internet. Und alle kommunizieren mit der Außenwelt. Aber die Familie hat immer weniger Zeit, miteinander zu reden. Und darum haben wir eine Regel im Hause Plock: Wenn wir bei Mahlzeiten sind, gehen wir nicht ans Telefon. Handy ist tabu, wird ausgeschaltet und schon gar nicht das Festnetztelefon. Da ruft auch mal jemand an, der hört dann, Familie Block kann gerade nicht abnehmen, sprechen Sie Ihre Nachricht auf Band. Wenn da jemand drauf spricht und ist in großer Not, werden wir sofort ans Telefon gehen, selbstverständlich. Aber die meisten Sachen sind nicht so dringend, die kann man nachher erledigen. Dann ruft man zurück, aber wir lassen uns die Mahlzeiten von den modernen Kommunikationsmitteln nicht unterlaufen oder torpedieren oder zerstören. Das ist ein Ort, wo wir miteinander kommunizieren. So, ich habe etwas Ernstes gesagt. Es wird höchste Zeit, dass ich etwas Auflockerndes bringe. Habt ihr schon mal gehört, wie sich Worte im Lauf einer Ehe verändern können? Ihr kriegt jetzt einen Überblick über 50 Jahre. Achtung! Vor der Hochzeit sagt er zu ihr, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Ihr wisst, am Anfang sind die Kosenamen ganz klein. Mäuschen, Täubchen, Häschen, später werden sie immer größer. Du Ziege, du Kuh, aber bitte, 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 bleib bei den ganz kleinen Kosenamen, ja? Bei den kleinen Kosenamen bleiben. Und also, er sagt, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Nach einem Jahr, nach der Hochzeit, pass auf, eine Pfütze, mach dich nicht nass. Nach einem Jahr, Schatz, eine Pfütze. Nach 5 Jahren, latsch doch nicht in die Pfütze. Nach 10 Jahren, das wusste ich gleich, wo eine Pfütze ist, da musst du reinlatschen. Nach 15 Jahren, 15 Jahre rede ich schon und du latscht immer noch in die Pfütze. Achtung, nach 50 Jahren. Oma, es regnet, am besten wir bleiben daheim. Also, ihr seht, so kann sich das verändern. Und ich hoffe, ihr bleibt hier oben, hier bitte hier oben in diesem obersten Drittel bleiben, ja? Da oben bleiben und nicht darunter abrutschen. So, wir sind gerade erst beim ersten Punkt zum Thema Kommunikation. Danke. Und wir haben einige Vorbemerkungen, die aber wichtig waren, miteinander besprochen. Jetzt komme ich zum Hauptteil dieses Vortrags. Wir machen einen kleinen Crashkurs, schon wieder so ein komisches Wort, also ein Schnelldurchlauf in Sachen Kommunikation. Ich möchte zusammenfassen, was meiner Frau und mir wichtig geworden ist in den 35 Jahren, wo wir jetzt verheiratet sind, möchte ich das gerne zusammenfassen. Wir unterscheiden zwischen regelmäßigen und spontanen Gesprächszeiten. Spontan ist klar, das plant man nicht, das ergibt sich spontan. Und das wird in einer Ehe immer wieder spontane Gesprächszeiten geben. Wir müssen ja nicht den Ehealltag von morgens bis abends minutiös durchplanen. Plötzlich entspinnt sich ein Gespräch und man redet zusammen. Das ist okay. Das wird es immer wieder geben, spontane Gesprächszeiten. Aber ein Ehepaar braucht auch regelmäßige Gesprächszeiten. Und zwar würde ich euch vorschlagen, dass ihr mindestens 30 Minuten am Tag ungestört miteinander reden könnt. 30 Minuten. Wenn hier Jungverheiratete wären oder sind, die sagen, habe ich da richtig gehört? 30 Minuten. So Jungverliebte, die können 4 Stunden telefonieren und wissen nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ja? Dann sage ich, wartet erst mal ab, bis ihr mal verheiratet seid, bis mal die ersten 1, 2, 3, 4 Bambini da sind, ja, also Kinder. Und dann werdet ihr froh sein, wenn sie abends endlich alle in den Betten sind und ihr noch eure halbe Stunde Zeit zum Reden findet. Aber gerne mehr. Ich sagte ja, mindestens nach oben keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr 5 Stunden redet miteinander, ich habe nichts dagegen, ja. Aber mindestens 30 Minuten. Und zwar, wenn einer von euch beiden an der Arbeit war oder aus dem Haus war und kommt zurück, dann sollte man sich erzählen, was man erlebt hat. Ich frage meine Frau jedes Mal, na, wen hast du getroffen beim Einkaufen? Wir leben in einer kleinen Stadt, hier so ähnlich wie Eckental, und meine Frau, immer trifft sie Leute beim Einkaufen, die wir kennen. Wir haben 9000 Einwohner und wir kennen da jetzt schon viele. Wir leben da schon 20 Jahre. Und dann erzählen wir uns, was wir erlebt haben. Ich erzähle, wer angerufen hat, wer an der Tür war. Meine Frau erzählt, was sie unterwegs erlebt hat. Das ist dann noch keine tiefe Kommunikation, das ist mehr so Alltagsgeplänkel, aber das muss auch geredet werden. Das gehört auch dazu. Man kann ja nicht nur immer ganz tiefe Gespräche miteinander führen. Und wer unsere Vorträge schon einmal gehört hat oder in unser Buch geschaut hat, der weiß, Ehepaar Block hat noch eine besondere Gesprächszeit jede Woche und das ist der Montagabend. Montags ist unser Eheabend. Schon seit dem ersten Ehejahr, seitdem wir mit einer Krise begonnen hatten, wir haben schlecht angefangen, aber dann hat sich zum Glück gut entwickelt. Unser erstes Ehejahr war das schwierigste von allen, die wir hatten, weil wir einfach uns zu wenig gekannt haben, wegen der großen Entfernung. Meine Frau kommt aus Österreich und ich aus Kassel, ja, 1000 Kilometer dazwischen. Das ist für Amerika keine Entfernung, aber für Deutschland schon oder für Europa. Und wir hatten uns wirklich nicht mal ein Dutzend Mal gesehen vor der Hochzeit. Trotzdem, wir haben den Montagabend, den verbringen wir schon auf besondere Weise. Wir essen schon ein bisschen feierlicher zusammen, zünden eine Kerze an, meine Frau macht was Gutes zum Abendessen. Und dann sind wir meistens zu Hause, sitzen im Wohnzimmer, zünden noch eine Kerze an. Wir haben kein Gelübde abgelegt, wir dürfen auch mal ein Glas Wein trinken. Wir trinken dann auch mal ein Glas Rotwein am Montagabend. Und dann lesen wir in einem guten Ehebuch. Und so haben wir in den vergangenen 35 Jahren inzwischen mehr als 50 Ehebücher durchgelesen. Fast alle montagabends. Es sind noch mehr, aber ich bleibe jetzt mal bei 50. Ich will die Männer nicht zu sehr schockieren, weil hier sitzen einige Männer, die haben noch nie ein Ehebuch gelesen. Und jetzt hören Sie, die Blocks haben 50 Ehebücher gelesen. Und ich sage euch, wir haben aus jedem dieser Ehebücher gelernt. Aus dem einen mehr, aus dem anderen weniger. Das weiß man ja vorher nicht, dann muss man sie erst lesen. Aber ich habe sie alle bewertet. Mit 5 Sternen maximal oder 1 Stern minimal. Ich habe sie alle bewertet, ich habe sie hier auf eine Liste zusammengefasst. Aber viele von diesen Büchern gibt es inzwischen gar nicht mehr, weil die ja irgendwann vom Markt verschwinden. Und dann sind sie nicht mehr da und dann kommen auch wieder neue. Und so lesen wir jeden Montagabend ein Stück in einem guten Ehebuch. 20 Minuten, auch mal eine halbe Stunde. Und dann reden wir darüber. Und das tut unsere Ehe sehr gut. Schaut, man kann doch nicht einfach aus dem Alltag kommend, sitzt man da nebeneinander auf der Couch, so, jetzt führen wir mal ein tiefes Gespräch. Ja, das geht doch nicht auf Knopfdruck. Aber wenn wir in einem guten Buch gelesen haben, das löst uns die Zunge, ja? Dann können wir das in Beziehung setzen zu uns. Und meine Frau, die schätzt das so sehr. Ich höre sie manchmal beten, dass sie betet, Herr, erhalte uns doch unser ganzes Eheleben lang diesen Montagabend, wo wir ungestört sind zusammen. Und ihr sagt, aber wie geht das? Wir haben Kinder. Ja, wir hatten auch kleine Kinder, die mussten am Montagabend im Bett sein, als sie klein waren, schlafen, 7:45, Sommer und Winter, ging's Rollo runter, war aus, finito. Später, als sie größer waren, mussten sie nicht schlafen, aber sie mussten in ihrem Zimmer bleiben, sie durften uns nicht stören. Nicht alle naselang kommen, Hunger, Durst, Pipi und so weiter, ja. Nein, das kannst du ihnen beibringen, da kriegen die keinen Knacks. Die mussten verstehen, Papa und Mama, die wollen auch mal Zeit für sich alleine haben und das kann man Kindern beibringen. Als sie größer wurden, haben sie uns einen schönen Eheabend gewünscht, ja, und haben sich verzogen und gut war's. Heute sind sie beide verheiratet, heute machen sie selbst Eheabende. Was haben sie mitgenommen aus dem Elternhaus? Und ich rede jetzt von einem Abend. Wenn du sagst, einer ist mir zu wenig, ich brauche 3 Eheabende in der Woche, gerne, von mir aus 5, ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich schafft. Nur hier sitzen vielleicht auch Ehepaare, die haben schon monatelang keinen Abend mehr gehabt, wo sie sich mal alleine mit sich selbst beschäftigt haben. Fernseher bleibt aus, Laptop bleibt aus und so weiter. Und man redet miteinander, widmet sich einander und hat Zweisamkeit. Das ist für unsere Ehe sehr wichtig. Darf ich noch ein letztes sagen dazu? Dann gehen wir schneller weiter. Ich muss ehrlicherweise sagen, es hat auch ein paar Abende gegeben, da wollten wir einen schönen Eheabend haben, aber da hat es sich bei meiner Frau einiges angestaut, vom Tag her oder vom Wochenende noch, keine Ahnung. Und deine Frau kann nicht mit dir einen schönen Eheabend haben, wenn sie da im Herzen noch Dinge angestaut hat. Dann musst du ihr das erlauben, dass sie das erstmal aussprechen darf, aber bitte nicht 3 Stunden oder 4 Stunden, ja, da spricht man aus. 10 Minuten meinetwegen oder 1/4 Stunde, dann beten wir zusammen nochmal und dann ist die Sache erledigt und das kann auch ein sehr schöner Abend werden. Aber es hat ein paar Abende gegeben, die haben bei uns mit Tränen angefangen. Nicht bei mir, ja, aber bei meiner Frau. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass welche mit Tränen aufgehört hätten. Das kann also mal sein. Ich wünschte, ihr würdet auch es mal versuchen, es mal wirklich probieren, ob ihr nicht einen Abend in der Woche reservieren könnt für euch als Ehepaar. Kann ja der Mittwoch sein oder der Freitag oder ein anderer Abend, muss ja nicht der Montag sein, wenn der bei euch nicht passt. Bei uns passt der Montag am besten. Dann auf alle Weise kommunizieren. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre technikfeindlich, das stimmt nicht. Meine Frau und ich, wir haben heute schon mehrfach hin und her kommuniziert. Sie sitzt jetzt im Zug, sie kommt wieder zurück von Gummersbach. Sie hat dort heute Morgen einen Vortrag gehalten und es ist alles gut gegangen. Natürlich kommunizieren wir, nutzen wir WhatsApp oder Telegram oder irgendetwas von diesen Messenger-Diensten. Wir nutzen das. Oder als unsere Tochter mal ein Vierteljahr in Israel war, haben wir mit ihr jeden Tag geskypt. Warum sollten wir diese Möglichkeiten nicht nutzen? Wir kommunizieren auf alle Weise. Aber dann musste ich vor allem in unserer jungen Ehe lernen, nicht schweigen, sondern liebevoll reden lernen. Ich habe das eben angedeutet, da hat meine Frau mal irgendwas gemacht, was mir gar nicht gefallen hat. Und ich dachte, ach, lieber nicht ansprechen. Das gibt nur Stress. Dann schaukelt sich das hoch. Einfach schweigen. Aber das ist kein guter Weg. Denn meistens sammelt sich das dann doch irgendwie an und irgendwann kommt der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann werden Männer laut und Frauen emotional und dann kommen noch Tränen dazu und dann gibt es irgendwie gar keine gute Unterhaltung mehr. Das ist kein guter Weg. So geistlich sind wir alle nicht, dass wir das alleine schweigend so unter die Füße kriegen. Meistens sammeln wir das dann doch irgendwie an und dann platzt mal der Ballon. Lieber liebevoll ansprechen und sagen, Schatz oder wie du deine Liebste nennst oder deinen Liebsten, ja, du, darf ich was ansprechen? Das eben hat mir nicht gefallen. Können wir das nicht anders machen? Das muss doch möglich sein, dass man das auf so eine liebevolle Art und Weise klärt. Es kann auch mal Meinungsverschiedenheiten geben, die man nicht sofort klären kann, die man nicht mit einem Gespräch aus der Welt schaffen kann. Wisst ihr, in welchem Bereich es bei uns am meisten Meinungsverschiedenheiten gab? Kann doch gar nicht anders sein. Kindererziehung. Ich bin doch mit einer Lehrerin verheiratet. Nein, nicht deswegen, sondern meistens ist einer der Strengere von den beiden und einer ist der Gutmütigere, Nachgiebigere, Tolerantere und da gibt es viel Gesprächsbedarf. Und ich rede jetzt nicht über Kindererziehung, aber eins ist doch klar, wir müssen als Ehepaar, als Einheit vor den Kindern stehen. Wir lassen das nicht zu, dass unsere Kinder uns gegenseitig ausspielen gegeneinander. Das kriegen Kinder hin. Das haben wir auch gemacht, als wir Kinder waren. Ja, das können wir alle. Nein, als Einheit vor den Kindern stehen. Wenn zum Beispiel deine Tochter nachher kommt und sagt, Mutti, es ist Samstag, darf ich heute bei meiner Freundin übernachten? Dann wirst du hoffentlich sagen, was hat denn der Papa gesagt? Ja, der Papa hat Nein gesagt. Dann musst du sagen als Mama, wieso fragst du mich dann noch? Wenn der Papa Nein gesagt hat, glaubst du, ich werde dir das jetzt erlauben? Wenn du dann aber sagst, ach der Papa, der sagt immer Nein, natürlich darfst du bei deiner Freundin übernachten. Ja, schneller kannst du dein Erziehungshandeln nicht ruinieren. Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal so einen Fall, lassen wir unseren Sohn mit auf einen Ausflug im Landschulheim, lassen wir ihn da mit oder nicht, da konnten wir uns nicht einigen. Meine Frau war dafür, ich war eher dagegen und dann mussten wir das aber nicht sofort übers Knie brechen. Wir mussten das nicht am selben Tag entscheiden. Wir haben gesagt, komm, wir beten darüber in den nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen, so lange, bis wir es entscheiden müssen. Und dann treffen wir eine Entscheidung. Man kann Sachen auch mal zurückstellen und darüber beten und länger reden. Nur wenn etwas ganz dringend entschieden werden muss, hat meine Frau mir gesagt, wie sie denkt. Dann hat sie gesagt, so, du bist der Ehemann, du bist das Haupt, so wie du entscheidest. So machen wir es. Und so haben wir es auch gemacht. Ein paar Mal musste ich die Entscheidung treffen und wenn es gut war, war es gut. Wenn nicht, habe ich hinterher gesagt, oh, tut mir leid, ich glaube, ich habe falsch entschieden. Ich hätte dir folgen sollen, dein Rat war besser. Ja? Dann muss man es so zugeben. Ich komme noch einmal auf das Zuhören zu sprechen. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Diesmal ein anderer Aspekt. Es gibt so eine Unsitte, dass man dem anderen ins Wort fällt, dass man ihm die Rede abschneidet, dass man also ihn unterbricht und plötzlich die Rede übernimmt und der andere muss mitten im Satz aufhören. Das geht nicht. Das ist falsch, egal wer das macht. Man kann mal kurz etwas einwerfen, so ein Wort oder ein Gedanke, aber man muss den anderen seinen Gedanken zu Ende führen lassen. Ja, das macht man auch nicht bei Vorgesetzten oder bei höher gestellten Leuten, die unterbricht man auch nicht. Das weiß man, dass das nicht geht, aber auch Ehepartner sollten sich nicht unterbrechen gegenseitig. Einmal habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe ein Ehepaar besucht und habe mich falsch gesetzt. Ich habe mich irgendwie zwischen sie gesetzt. Sie saß da und er da und dann ging es mir wie beim Tennis. So. Kaum hat einer ein paar Worte gesagt, wumm, fuhr ihm der andere in die Parade und redete, bis der ihn wieder unterbrach und deswegen guckte ich dauernd hin und her, bis ich irgendwann gesagt habe, stopp, wenn jetzt einer von euch beiden redet, hört der andere bitte zu, hält seinen Schnabel, wartet, bis der ausgeredet hat. Man kann natürlich nicht eine halbe Stunde am Stück quasseln. Ja? Man redet mal 5 oder 10 Minuten, dann macht man mal eine Pause, lässt den anderen darauf eingehen, hört ihm in der Zeit zu. So unterhalten sich erwachsene Menschen. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen, auch nicht mit der Floskel. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, dann hast du es ein bisschen höflicher gemacht, hast aber dem anderen trotzdem die Rede abgeschnitten. Und das genau darf man nicht. Man darf ihm nicht die Rede abschneiden. Man kann nur etwas einwerfen höchstens. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Das sind sehr wichtige Dinge, die im Ehealltag viel Stress anrichten und die Kommunikation bei Ehepaaren sehr negativ prägen können. Das sind jetzt keine weltbewegenden Sachen, aber das sind die typischen Dinge, die bei Ehepaaren sich nicht gut auswirken. Ich gebe euch ein Beispiel. Er sagt zu ihr, immer lässt du diese blöde Kellertüre offen. Und sie sagt zu ihm, noch nie hast du von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Habt ihr die gefährlichen Worte gehört? immer und nie, die müssen wir ausmerzen aus unserem Sprachgebrauch. Da müssen wir ein Antivirus-Programm installieren. Wirklich. Er wollte sagen, du lässt oft die Kellertüre offen. Aber er hat gesagt, immer lässt du die Kellertüre offen. Und da wehrt sie sich. Da fällt ihr ein, gestern Abend habe ich sie ja abgeschlossen. Wieso sagt er immer, ja? Wir haben alle ein Gerechtigkeitsgefühl, dagegen wehren wir uns. Oder wie hat sie zu ihm gesagt, noch nie hast du von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Da fällt ihm ein, vor 3 Wochen hat er das ganze Haus gesaugt, von oben bis unten. Und dann wehrt er sich dagegen, ja? Ich mache euch einen Vorschlag, ihr lieben Frauen, Ehefrauen. Statt dass ihr zu eurem Ehemann sagt, nie willst du mit mir Zeit verbringen. Immer sitzt du an deinem blöden Computer. Da habt ihr nämlich 3 Fehler in einem Satz schon gemacht. Ihr habt das Wort nie verwendet. Ihr habt das Wort immer verwendet. Aber der größte Fehler war, ihr habt den Computer blöd genannt. Das geht gar nicht, ja? Also ihr seht, statt dass ihr euren Ehemann so provoziert, solltet ihr sagen, Liebster, ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Merkt ihr den großen Unterschied? Du drückst da dein Bedürfnis aus, oder wenn du das als Mann sagst, zu deiner Frau, geht genauso, ihr drückt euer Bedürfnis aus, ohne den anderen anzugreifen oder anzuklagen. Wenn ihr sagt, nie willst du Zeit verbringen, immer sitzt du an deinem blöden Computer, das greift den anderen an. Da wird der sofort ähnlich antworten, ruppig und wird sich wehren. Aber wenn du dein Bedürfnis ausdrückst, wird er zurückflöten. Liebste, mein Chef hat gesagt, wenn dieses Projekt durch ist, dann darf ich jeden Nachmittag um 15 Uhr schon nach Hause. Halte durch so lange. So lange kann sie dann durchhalten, ja? Und da freut sie sich. Aber du hast ihn nicht angegriffen. Das ist sehr wichtig. Nicht verallgemeinern und pauschale Vorwürfe. Kritik bitte nur in liebevoller Art äußern. Ein Ehepaar muss auch die Freiheit haben, mal etwas anzusprechen beim anderen. Meine Frau darf das bei mir, ich darf das bei ihr, aber in liebevoller Art. Wir alle wissen, wenn man Kritik hingeknallt kriegt, das kann man nicht annehmen. Ja? Nur in liebevoller Art äußern. Und jetzt muss ich mal etwas, eben habe ich gesagt, nicht verallgemeinern. Jetzt sage ich mal etwas sehr Pauschales. Wisst ihr, dass wir Deutschen, ich weiß, wir sind nicht alle Deutsche, wir haben Amerikaner und Franzosen unter uns, ja, aber wir Deutschen, wir gelten als Weltmeister im Kritisieren. Habt ihr das schon gewusst? Wir Deutschen, da sind wir Dauerweltmeister. Fußball schaffen wir nur ungefähr alle 20 Jahre, aber im Kritisieren sind wir Dauerweltmeister. Wisst ihr, wie die armen Österreicher über uns Deutsche denken? Die sagen, wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Ja, wie kommen die denn da drauf? Weil wir denen jahrhundertelang immer auf den Deckel gegeben haben, den armen Österreichern. Glaub mir, ja? Das können wir. Kritik nur in liebevoller Art äußern. Leg doch deinen Arm um sie und sag, Schatz, weißt du, wie gerne ich mit dir verheiratet bin? Trotzdem, weißt du, wie du mein Wohlbefinden noch etwas steigern könntest, wenn du von jetzt ab die Zahnpastatube immer wieder zumachst, wenn du sie benutzt hast? Ja, Liebster, ich mache sie gar nicht mehr auf. Ich meine, ich mache das für dich. Ja? Auf so eine Art kann man eingehen, wenn das liebevoll geschieht. Also ich glaube, wir haben das verstanden. Und liebe Männer, darf ich noch, wir sind ja ganz unter uns, darf ich euch noch etwas sagen? Bitte seid sehr vorsichtig mit Kritik an der körperlichen Beschaffenheit des anderen. Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein und so weiter. Seid vorsichtig. Da haben sich Männer eine Suppe eingebrockt, die sie dann viele, viele Jahre später auslöffeln müssen. Bitte seid vorsichtig. Sein Schweigen erklären. Wie? Vorhin hast du gesagt, Schweigen ist Gift. Und jetzt sagst du, sein Schweigen erklären. Wie meinst du das? Ich meine Folgendes. Es kann ja mal sein, dass einem wirklich nicht zum Reden zumute ist, weil man innerlich etwas bewegt und mit sich selber klarkommen muss. Oder mir ging es mal so, ich kam erkältet nach Hause, hatte mich irgendwo erkältet und war malat und habe mich zurückgezogen in eine Ecke und habe nicht viel geredet, war mundfaul, wie die Schwaben sagen. Und dann hat meine Frau gedacht, was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Welche Laus ist ihm denn über die Leber gelaufen? Hab ich etwas falsch gemacht? Nein, meine Frau hatte gar nichts falsch gemacht. Ich hatte etwas falsch gemacht. Ich hatte mein Schweigen nicht erklärt. Meine Frau ist doch keine Hellseherin, die weiß doch nicht, warum ich schweige. Und das hat sich drückend auf sie gelegt. Hätte ich ihr gesagt, Liebste, ist alles in Ordnung? Ich fühle mich ein bisschen grippig, ich muss einfach ein bisschen Ruhe haben. Dann wäre sie mit sämtlichen Kärntner Hausmitteln gekommen und hätte mich da versucht zu kurieren. Aber vielleicht wollte ich auch gerade das nicht. Ja, aber wie auch immer, auf jeden Fall, man muss sein Schweigen erklären. Und jetzt sind wir am wichtigsten Punkt dieses Vortrags angekommen. Und ich freue mich, dass ihr alle noch wach seid. Wir müssen die Kommunikation vertiefen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt so eine banale Alltagskommunikation, so ein Geplänkel, was eben auch mal sein muss, was nicht verboten ist. Aber ein Ehepaar muss lernen, auch tiefere Kommunikation miteinander zu führen. Und ich habe hier von Team F eine Stufenleiter, also eine Treppe gefunden. Ich habe nicht die genaue Quelle aufgeschrieben vor über 30 Jahren, als ich das mal in einem Vortrag gehört habe, aber es kommt von Team F. Ja? Und das beginnt unten im Keller des Schweigens und Richtens. Die beiden, das ist Alarmstufe Rot. Die reden nicht mehr miteinander, sie schweigen und richten gegenseitig die Motive. Das macht er jetzt nur, da will er mir da eine auswischen und sie macht das deswegen und so. Seien wir vorsichtig, die Motive des anderen kennen wir doch gar nicht. Wir kennen ja manchmal unsere eigenen nicht, geschweige denn die des anderen. Hier, Vorsicht, das ist ganz gefährlich, der Keller des Schweigens und Richtens. Ein bisschen höher, aber nicht viel, ist die Ebene des Grüßens. Wie mit einem Nachbarn zwei Straßen weiter. Hallo Herr Meier, ist Ihre Frau schon aus dem Krankenhaus zurück? Ja, wunderbar, ein Gruß. Das ist Small Talk über den Gartenzaun. Das ist keine besonders tiefe Kommunikation. Ja? Wie mit Nachbarn, die Ebene des Grüßens. Viel zu wenig für die Ehe. So, jetzt kommt die dritte Stufe und ihr seht, ich nehme eine andere Farbe. Informationsaustausch. Die beiden tauschen aus. Es ist keine Einbahnstraße. Sie tauschen aus, zwar nur Informationen, aber ich sagte schon, in einer Ehe muss auch geredet werden, wer geht zu dem Elternabend, unsere Tochter im Kindergarten oder unser Sohn in der Schule und so weiter. Informationsaustausch. Sie tauschen aus. Und schaut mal bitte, erst hier auf der vierten Stufe beginnt sich mitteilen. Hier teile ich noch etwas mit. Eine Information ist etwas. Aber jetzt sage ich etwas von mir, wie ich denke, was ich gerne hätte, was ich möchte, wonach ich mich ausstrecke, sehne, was ich nicht mag, was mir wehtut, was mich verletzt. Ich sage meine Gedanken, meine Meinung, ganz offen, ohne Angst, dass der andere mich jetzt deswegen verachtet oder so. Gedanken- und Meinungsaustausch. Hier beginnt sich mitteilen und es geht wieder eine Stufe höher und ich nehme noch einmal eine andere Farbe, Austausch über Gefühle, was wahrscheinlich den meisten Männern hier unter uns schwerer fällt als Frauen. Meine Frau kannst du nachts um 2:30 wecken, dann kann die gleich über ihre Gefühle reden. Wenn du mich um 2:30 weckst, habe ich auch Gefühle, aber keine guten, ja. Das mach lieber nicht. Und deswegen Austausch über Gefühle, das ist wichtig. Das wird deine Frau sehr schätzen, dass du auch, wir Männer haben ja Gefühle. Vielleicht nicht so viele wie Frauen, aber wir haben Gefühle. Nur meistens haben wir nicht gelernt, darüber zu reden. Ich sage nochmal, meine Frau wird das immer besser können als ich. Aber sie lupft mir manchmal die Zunge, wie wiederum die Schwaben sagen. Ja, die haben so originelle Ausdrücke. Man lupft dem anderen, man hebt ihm die Zunge. Das heißt, man bringt ihn zum Sprechen. Meine Frau fragt mich, wie geht es denn deiner Seele? Und die höchste Stufe der Kommunikation heißt Offenheit und Aufrichtigkeit oder mit einem Wort Transparenz. Und ihr Lieben, ich frage euch jetzt mal, ihr gebt euch die Antwort bitte im Stillen. Wo hält sich eure eheliche Kommunikation überwiegend auf? Hier in der unteren Hälfte und kommt mal ganz selten bis auf Stufe 4 und so gut wie nie da oben hin. Merkt ihr, das geht nicht zwischen Tür und Angel. Dazu braucht man Zeit, Muße, ungestört sein. Da kann nicht dauernd ein Kind am Rockzipfel hängen. Wir lieben unsere Kinder. Wir sind dankbar für jedes Kind, was Gott uns gegeben hat. Aber ich sagte eben schon, Kinder müssen lernen, dass Papa und Mama auch mal Zeit alleine miteinander verbringen müssen und wollen. Und darum, es gibt keinen Montagabend, ohne dass wir uns hier aufhalten. Ich sage nicht, dass unser ganzes Eheleben sich montagabends abspielt. Nein, nein, glücklicherweise gibt es da auch andere Zeiten, aber der Montag ist unsere eiserne Ration. Da gibt es keinen Montag, wo wir uns nicht hier oben im oberen Bereich aufhalten. Und darum, ich sage nochmal, das geht nicht zwischen Tür und Angel. Und darum braucht ein Ehepaar regelmäßige Zeit, um auch zu einer tieferen Kommunikation zu kommen. Es wird jetzt im April 8 Jahre sein, da war ich in der konservativsten russlanddeutschen Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate euch aber nicht, wo das war. Ich komme dahin und sage, wo ist denn der Älteste? Sagt der Bruder, wen meinst du? Ich nenne den Namen, dann schüttelt er den Kopf und sagt, der ist nicht mehr Ältester. Ich sage, wie bitte? Vor 8 Wochen haben wir noch zusammen telefoniert, da war er es noch, was ist denn passiert? Dann kommt folgende Geschichte, die mir bis heute in den Ohren gellt. Er erzählt, der Bruder, die Tochter dieses Ältesten hatte mit 19 Jahren geheiratet, kein Problem, kann man machen. Mit 20, ein Jahr verheiratet, lernt sie im Chat von Computer zu Computer einen Frauenflüsterer kennen. Also es gibt Pferdeflüsterer und Frauenflüsterer. Muss ich das jetzt noch näher erklären? Scheinbar doch. Das sind Männer, die verstehen es, mit liebevollen, charmanten, verführerischen Worten das Herz einer Frau zu stehlen. So à la Casanova. Ja? Und das hat dieser Mann gemacht, ein verheirateter Familienvater, hat dem jung verheirateten Ding im ersten Ehejahr das Herz gestohlen. Die haben sich noch nicht gesehen gehabt, die haben nur hin und her geschrieben. Und die ist aus der Ehe ausgebrochen und mit ihm über alle Berge weg. Und der Vater, der Älteste, hat seinen Dienst niedergelegt. Keiner hat ihn aufgefordert oder gezwungen, er konnte nicht mehr. Ich war vor 3 Jahren nochmal in der Gemeinde, er ist immer noch nicht wieder Ältester gewesen. Ich glaube bis heute nicht. Das hat ihm das Herz gebrochen, was seine Tochter da gemacht hat. Und jetzt sagt ihr, ich war noch nie im Chat. Ich mache sowas nicht, schon gar nicht mit fremden Männern. Nun, das geht doch auch am Telefon, das geht doch auch über den Gartenzaun mit einem netten Nachbarn, das geht doch auch am Arbeitsplatz mit einem Kollegen. Wenn das Bedürfnis einer Frau nach tiefer Kommunikation nicht gestillt ist, dann sagt man, ist eine Frau gefährdet. Bei uns Männern geht alles ganz stark über die Augen. Bei einer Frau viel mehr über die Ohren. Wir Männer, ja, das geht über die Augen. Das werden Frauen nie so verstehen können, wie das bei uns Männern funktioniert. Darf ich das kurz zusammenfassen? Wir Männer sehen die Fotografie einer fremden Frau. Wir sehen nur ein Bild, ein Foto. Wir werden die Frau niemals in Natur sehen, nicht mit ihr reden. Wir sehen nur ein Bild. Und im Handumdrehen können wir entflammt sein. Das reicht über die Augen. Wir müssen sie nicht berühren. Wir müssen nicht mit ihr reden. Nur die Augen reicht. Bei einer Frau geht das nicht. Du kannst einer Frau ein Bild zeigen mit einem Mann drauf, so ein Oberkörper. Es gibt ja Männer, ja, die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht. Solche gibt es, ja. Und du zeigst ihr so ein Bild von einem Mann mit solchen Muskelpaketen und ich sage, na und, was ist, was willst du? Das löst bei ihr nichts aus. Das geht nicht über die Augen bei einer Frau. Das geht vielmehr über die Ohren. Und wenn eine Frau in ihrer Ehe, nehmen wir nur mal an, sie hört in ihrer Ehe viel Negatives, bekommt viel Kritik, viel Genörgel, ihr Mann gibt ihr ständig auf den Deckel oder missbraucht sie sogar verbal mit Worten. Und dann kommt so einer daher, so ein Charmanter, ja, so ein Mensch, der mit Worten Frauen beeindrucken kann, dann ist eine Frau gefährdet. Und darum müssen wir Ehemänner dafür sorgen, dass unsere Ehefrau genug liebevolle, schöne, gute Kommunikation hat. Dann kann Giacomo Casanova persönlich daherkommen. Dann sagt sie, zieh Leine, ja? Was willst du? Ich habe einen Ehemann, der mich liebt und der stillt meine Bedürfnisse. Ja, also das war mir sehr wichtig, dass wir das hören. Das ist unsere Aufgabe, liebe Ehemänner. Und wir haben heute Abend auch das Thema Intimität, Sexualität. Und vielleicht habt ihr gedacht, ach du liebe Zeit, das kann ja nur peinlich werden. Nein, das wird nicht peinlich. Ihr braucht keine Sorge haben. Muss sich keiner vorher verdrücken oder so. Ja? Wenn jemand verhindert ist, ist klar, dann geht er. Aber ansonsten braucht ihr keine Sorge haben. Darf ich das schon mal vorwegnehmen? Wir Eheleute, wir sitzen da in einem Boot. Je mehr wir Ehemänner unseren Ehefrauen das Bedürfnis nach tiefer Kommunikation stellen, desto leichter wird es der Ehefrau fallen, auch unser Bedürfnis nach körperlichem Zusammensein zu stillen. Da helfen wir uns gegenseitig, da sitzen wir in einem Boot. Das gehört zusammen und darum war mir das so wichtig, das hier auszuführen. Noch zwei Punkte. Und dann schließen wir diesen Vortrag ab. Wertschätzung ausdrücken. Ich möchte das in jedem Vortrag sagen. Ich habe es gestern Abend gesagt, ich sage es jetzt wieder. Wertschätzung ausdrücken. Der andere ist ein ganz wertvoller Mensch. Ja, er macht auch mal etwas falsch. Ja, er verletzt mich auch mal, er tritt mir mal auf die Füße, ohne es zu wollen. Das kann alles passieren. Aber wir wollen einander wertschätzen. Je mehr du deinen Ehepartner wertschätzt und erkennst, was es für ein wertvoller Mensch ist, ganz wertvoller Mensch, der wertvollste, den Gott dir gegeben hat, an deine Seite, der sein Leben mit dir teilt, drück die Wertschätzung aus. Schaut mal, meine Frau, die hat ihr Elternhaus verlassen, ihre Heimat, Österreich, ihren Beruf aufgegeben, als Lehrerin ihren Beamtenstatus sausen lassen und ist nach Deutschland gekommen, um einem mittellosen Wanderprediger zu folgen, der ich damals war, dessen ganze Habe in einen Opel Kadett B Baujahr 67 reingepasst hat. Ja? Was nimmt eine Frau auf sich, wenn sie einem Mann folgt, hat ihren Namen aufgegeben, ja, und so weiter. Was gibt eine Frau auf? Und das sollte ich nicht wertschätzen. Sie hat mir unter entsetzlichen Schmerzen Kinder geboren. Ich war dabei, ich habe es miterlebt, was das bedeuten kann für eine Frau. Manche haben auch sehr leichte Geburten, meine Frau leider nicht. Und sie hat mir unendlich viel Gutes getan. Das sollte ich nicht wertschätzen? Wertschätzung ausdrücken. Keinen Tag unbereinigt abschließen, das gehört auch zur ehelichen Kommunikation. Und schaut, wenn man zum Beispiel die Angewohnheit hätte, die Regel, die Tradition, abends noch zusammen zu beten, wie meine Frau und ich das gerne machen, dass wir abends vor dem Schlafengehen noch zusammen beten. Ich verrate euch etwas, schmutzige Hände falten sich sehr schwer. Du kannst nicht mit dem anderen beten, wenn du voll bist mit Aggression gegen ihn oder irgendwelche versteckten Dinge noch in deinem Herzen hast. Das geht nicht, da kannst du nicht beten. Und wenn du aber die Regel hast zu beten, dann werdet ihr das vorher aussprechen, ihr werdet es bereinigen und ihr werdet gut schlafen gehen können. Und dann muss sich nicht der eine in die Richtung drehen und der andere in jene und es kommt kein Schlaf in ihre Augen, weil sie das noch mit sich schleppen. Ja? Keinen Tag unbereinigt abschließen. Die Bibel sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und das ist der letzte Punkt, intensive geistliche Gemeinschaft pflegen. Manche Ehepaare haben eine gute Kommunikation, ganz gut. Es klappt auch auf dem sexuellen Gebiet, in der intimen Gemeinschaft, aber geistlich ganz schwach. Sie beten nicht zusammen, sie tauschen nicht aus über geistliche Dinge, jeder lebt so für sich dahin. Schade. Ich schätze das so sehr, mit meiner Frau intensive geistliche Gemeinschaft zu pflegen. Und wenn man das macht über viele Jahre, dann kann es auch nicht passieren, dass man sich geistlich so auseinanderentwickelt, dass der eine dann in die Gemeinde geht und der andere in jene. Wisst ihr, wie oft mir das begegnet? Dass ein Ehepaar beide gläubig sind, und der eine geht in die Gemeinde und der andere in jene. Das finde ich ganz, ganz traurig. Das ist, wenn man sich nicht viel ausgetauscht hat, wenn man keine intensive geistliche Gemeinschaft gepflegt hat. Aber das wollen wir. Wenn Kommunikation schlecht ist, tendieren wir Männer in diese Richtung. Wir werden hart, kritisieren Kleinigkeiten, blocken das Gespräch ab, stehen auf und gehen weg. Frauen sind anders, sind mehr seelischer und sie neigen eher dazu zu verbittern, Bitterkeit, werden aggressiv, nörglerisch, rechthaberisch, depressiv, stumm, entwickeln Gefühlsblockaden. Das sind nur ein paar Möglichkeiten und die Liste könnte man noch erweitern. Wir Männer tendieren in diese Richtung, werden auch manchmal zornig und so weiter und Frauen eher in diese Richtung. Ich sage nur eine Tendenz, ich sage nicht, dass das bei dir so ist, weder bei den Männern noch bei den Frauen, aber Statistiken zeigen, so reagieren Menschen, wenn die Kommunikation schlecht ist, wenn sie nicht daran gearbeitet haben, ihre Kommunikation zu verbessern. Wir wollen aber richtig reagieren auf schlechte Kommunikation. Wenn du jetzt merkst, oh ja, ich muss zugeben, ich habe nicht besonders gut kommuniziert mit meinem Ehepartner, bitte, da braucht sich jetzt keiner melden, das müsst ihr in eurem Herzen mit dem Herrn ausmachen, dann musst du erkennen, das war Egoismus. Dein Ehepartner hat dich oft gebeten, du mögest mehr mit ihm sprechen. Ich habe mal einen Brief aus Australien bekommen, da schrieb die Ehefrau, ich könnte platzen, wenn mein Mann stundenlang neben mir schweigt. Da könnte sie platzen, Das ist so anstrengend für sie. Das ist Egoismus. Das ist mangelnde Liebe. Die muss man vor Gott und vor dem Partner bekennen und sagen, Herr, ich weiß es, ich habe da meinem Ehepartner sein Bedürfnis nicht gut gestillt. Oft nicht. Bin ihm oft schuldig geblieben. Ich bin ihm Liebe schuldig geblieben. Der andere, jetzt nicht gleich auf den anderen zeigen, der ist dir vielleicht auch was schuldig geblieben, aber bleib mal bei dir. Wenn du merkst, du hast nicht genug und tief genug kommuniziert, bekenne es vor Gott und auch vor dem Ehepartner. Und dann musst du trotzdem alles von Gott erwarten. Der andere ist nicht Gott. Er kann nicht deine Bedürfnisse alle hundertprozentig stillen. Das kann nur Gott. Der andere ist nur ein Mensch. Er wird immer schuldig bleiben. Es wird immer zu kurz kommen geben und Defizit und Mangel. Das ist nun so in dieser gefallenen Welt. Wir wollen nicht Minimalisten sein. Wir wollen uns verbessern und Kommunikation kann wirklich besser werden. Wenn man bereit ist zu lernen, kann Kommunikation sehr verbessert werden. Und trotzdem, vielleicht ist dein Ehepartner gar nicht hier heute Nachmittag oder vielleicht ist er hier. Selbst wenn er diesen Vortrag gehört hat, er oder sie, er kann nicht durch einen Vortrag jetzt auf einmal ein ganz anderer Mensch sein, ein glänzender Kommunikator. Das gibt's nicht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Alles von Gott erwarten. Und ihr Lieben, das ist kein billiger Trost. Wir haben einen Gott, der wird in der Bibel Hörer des Gebets genannt. Zu ihm können wir immer kommen und immer unser Herz ausschütten. Wir werden nie in die Warteschleife kommen. Das ist kein billiger Trost. Wir Christen werden nicht aufs Jenseits vertröstet. Wir werden aus dem Jenseits getröstet, in dem Wissen, da ist unser Herr und der hört uns und wir können jederzeit unser Herz bei ihm ausschütten. Wollen wir auch Hilfe in Anspruch nehmen? Wie ich gestern bereits sagte, das ist doch nicht verboten, auch mal ein Gespräch zu führen mit einem anderen Ehepaar oder mit einem Bruder, der gerade da ist zum Dienst. Hilfe in Anspruch nehmen und vor allen Dingen, letzte Aussage, nie die Hoffnung aufgeben. Warum sollten wir die Hoffnung aufgeben? Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut, der Tote auferwecken kann, der sich aus Steinen Kinder erwecken kann, sagt die Bibel. Warum sollte er nicht eine Ehe, die leidet unter bestimmten Defiziten, warum sollte er sie nicht besser machen können? Oh doch, das kann er. Ich verspreche euch jetzt, dass wir gleich nach der Pause, wenn wir weitermachen um 17 Uhr, dass wir dann das schönste Beispiel hören und sehen werden, hier an dieser Leinwand, das ich in 40 Jahren Ehearbeit je erlebt habe. Ihr werdet das schönste Beispiel sehen und ihr werdet staunen, wie Gott eingreifen kann. Deswegen wollen wir nie die Hoffnung aufgeben. Vielleicht kennen das manche. Dieses hängt manchmal am schwarzen Brett in einer Firma oder ich habe sogar schon in Privathäusern gesehen. Schaut, der Storch hat den Frosch schon halb verschlungen und denkt, das gibt heute mal ein gutes Mittagessen. Aber da fängt er an, sich seine Haut zu wehren und drückt dem die Gurgel zu und dem quillen schon die Augen raus. Und es ist offen gelassen, wie das hier ausging. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, mehr wie der Storch oder mehr wie der Frosch, aber nicht aufgeben. Ja? Der Frosch hat nicht aufgegeben und gib nicht auf, aber drück dem anderen nicht die Gurgel zu. Ja? Trotzdem, gib nicht auf, sondern begründet. Wir haben einen Gott, David konnte sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und dieser Gott kann auch Ehen, die in eine Krise gekommen sind, wieder heil machen. Das glaube ich. Und nachher werdet ihr ein wunderbares Beispiel sehen. Letzte Folie. Jemand sagte, Worte schaffen Welten. Als Gott dieses Universum geschaffen hat, hat er gesprochen und es wurde. Worte schaffen Welten. Und der Hebräerbriefschreiber fügt hinzu, er trägt und erhält alle Dinge durch sein mächtiges Wort. Ja? Gott schafft Welten durch sein Wort. Und die Atmosphäre zwischen Menschen wird im Wesentlichen durch Worte geprägt. Zwischen einem Ehepaar, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn, sogar zwischen Völkern. Wenn zwei Staaten die Botschafter abziehen und nicht mehr miteinander kommunizieren, dann sprechen meistens bald die Waffen. Aber solange noch geredet wird, solange noch Botschafter da sind, ja, die Atmosphäre zwischen Menschen wird im Wesentlichen durch Worte geprägt. Und eine Ehebeziehung kann durch liebevolle, wertschätzende, zusichernde Worte ganz entscheidend positiv geprägt werden. Ganz entscheidend positiv. Darum vermeide bitte, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, harte, ruppige, böse Worte. Vermeide auch Ironie, Sarkasmus, Zynismus, das ist die Steigerung, ja. Ironie, Sarkasmus, die Steigerung, Zynismus nochmal gesteigert. Ihr kennt mich zum Glück nicht so gut, aber das habe ich voll drauf hier. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Das habe ich drauf. Aber das musste ich mir abgewöhnen. Da hat mir meine Frau gesagt, oh, das kommt nicht gut an bei mir. Du musst dir das abgewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das war ein ganz schön langer Weg, das abzugewöhnen. Ja? Nicht mehr ironisch zu reden oder sarkastisch, zynistisch. Darum denke daran, Worte schaffen Welten, auch in deiner Ehe, in deiner Familie, bei euch hier in der Gemeinde in Eggenthal. Worte schaffen Welten. Da ist das Wort mit den vier Buchstaben. Für diejenigen, die heute zu uns gestoßen sind, die gestern Abend noch nicht hier waren, hier hinten ist ein Mini-Büchertisch aufgebaut. Ihr könnt den ignorieren, wenn ihr sagt, ich brauche keine Bücher, ich lese nicht, ich höre alles bei YouTube oder so. Schade, wenn Lesen immer mehr aus der Mode kommt, aber ich darf euch ein paar Bücher zeigen noch. Wir sind bestens in der Zeit. Hier ist ein Buch, das war lange Zeit auf Platz Nummer 1 der Ehebücher in Amerika. Und da gibt es nicht nur so zwei Hände voll wie bei uns, da gibt es hunderte von guten Ehebüchern, bibeltreue Ehebücher. Und es war lange Zeit auf Platz Nummer 1, Liebe und Respekt von Emerson Eggers. Und meine Frau und ich, wir haben das schon längst gelesen. Die Nähe, nach der sie sich sehnt, die Anerkennung, die er sich wünscht. Sehr gutes Buch, ein bisschen dicker. Amerikaner neigen ja dazu, das ein bisschen ausführlicher zu schildern. Wir Deutschen eher so sachlich knapp, ja. So sind wir eben unterschiedlich und wir haben das mit Gewinn gelesen. Liebe und Respekt. Wenn ihr sagt, ja, ich mag das lieber knapper, eine Ehe zur Ehre Gottes ist der Wunsch von meiner Frau und mir. Das wünschen wir uns für unsere Ehe, dass sie zur Ehre Gottes sein darf und immer mehr werden darf. Heute erscheinen ja viele Bücher zuerst in der Printausgabe, dann digital als Hörbuch und zum Schluss noch als E-Book. Gibt es auch als E-Book, aber Hörbuch heißt, hier ist es auf CD, kann man auch beim Autofahren hören oder beim Bügeln oder wann immer. Eine Ehe zur Ehre Gottes. Vor ein paar Jahren haben wir noch ein zweites Buch geschrieben und ich kann euch wirklich sagen, aus der Not heraus, weil wir hatten da mit so vielen Ehen zu tun, die so schlecht waren, wo die Intimität, meint hier nicht die Sexualität, sondern Intimität im Sinne von Vertrautheit, Vertrautsein miteinander, innig miteinander umgehen, seelische Nähe, Intimität, so schwach ausgeprägt war, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir das fördern? Da haben wir dieses Buch geschrieben, Intimität aufbauen. Es ist ein Kursbuch. Kursbuch klingt nach ein bisschen Arbeit, aber die Arbeit hält sich in Grenzen. Man muss mal etwas ankreuzen oder mal eine Lücke ausfüllen, einen Lückentext. Man muss nicht viel schreiben, ja, aber man kann mit dem Buch arbeiten. Und darum wäre es ideal, wenn ein Ehepaar zwei Exemplare hätte. Das müsst ihr euch bitte merken, wenn ihr zwei davon wollt. Zwei Exemplare kosten 11,90 Euro, ein Exemplar 8,50 Euro. Ich habe vorhin Team F erwähnt, das noch als letztes. Und die haben vor einigen Jahren das kleinste Eheseminar der Welt herausgebracht, so haben sie das genannt. Das ist, besteht nur aus Fragen. Das sind 8 Fragebögen mit so kleinen Kärtchen und das sind so Plastikbeutelchen, da kann man die Kärtchen reinstecken und dann kann man bei einer Mahlzeit, bei einem Spaziergang oder bei einer anderen Gelegenheit, kann man solche Zettelchen nehmen und die Fragen miteinander durchgehen. Ich sage euch, das sind so gute, so intelligente, so tiefe Fragen. Als meine Frau und ich das gemacht haben, ich habe sie ganz neu kennengelernt. Ich habe Sachen erfahren, die ich nicht wusste, obwohl ich sie nächstes Jahr 40 Jahre kenne. Ja? Das ist sehr, sehr gut gemacht. 7 Fragebögen gehen drehen sich um das eheliche Leben, einer um das geistliche Leben in der Ehe. Ganz fein gemacht, 10 Euro, sind gut angelegt, kann man einfach mal in der nächsten Zeit in die Ehe investieren, bei verschiedensten Gelegenheiten. So, das sind einfach Sachen, die ich euch vorstellen will, die haben uns geholfen, die haben uns gut getan und wahrscheinlich wäre das bei euch ähnlich. Die Sachen liegen hier, da steht eine Kasse mit Wechselgeld, eine Kasse des Vertrauens. Wer etwas nehmen will, kann sich einfach frei bedienen. Und nur wenn ihr Fragen habt, kommt ihr damit zu mir. So, 4:15. Wir haben Ja, machen wir, kein Problem. Diese? Ja. Dann haben wir 45 Minuten Pause. Können mal ein bisschen frische Luft reinlassen, einen Kaffee trinken, uns um die Kinder kümmern, Spaziergang machen, was immer. 17 Uhr geht's weiter.